Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den Idee-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Jetzt befinden wir uns ja schon in der Adventszeit und so richtig schöne weihnachtliche Nachrichten haben wir noch nicht, aber wenigstens so ein paar. Ich starte mal mit Bayern, Steffen. Da geht es um die Bettensteuer geht es da. Und da haben so ein paar Städte, zum Beispiel München, sich gedacht, ach super, andere Städte in Deutschland, die nehmen ja auch eine Übernachtungssteuer, das hätten wir auch gerne. Kann noch mal ein bisschen den Staatssäckel dann auffüllen. Das fand dann aber das Land Bayern gar nicht so gut und hat denen das untersagt. Und dann ging man irgendwann vor das Bayerische Verfassungsgericht, um dann entscheiden zu lassen, ob denn diese Untersagung der Bettensteuer in bestimmten Städten in Bayern rechtens ist oder nicht. Und der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am 14.11. nun entschieden, dass die Übernachtungssteuern und der Verbot der Übernachtungssteuern vor allem mit der bayerischen Verfassung übereinstimmen. Also von daher erstmal keine Bettensteuer in den bayerischen Städten. Ja, dann nur zur Information. Der Bundesrat hat jetzt in der Zwischenzeit auch die Sozialversicherungsrechengrößen durchgewunken. Am 21.11. wurde da dann entsprechend zugestimmt. Es gibt eine Erhöhung so um die 5% bei den entsprechenden Beitragsbemessungsgrundlagen und Grenzen. Also da wird es bei den Sozialversicherungsabgaben dann auch wieder eine Erhöhung geben. Dann auch wieder zur Information, nur ja, das Bundeszentralamt für Steuern hat am 21.11. die aktuelle Version der digitalen Lohnschnittstelle veröffentlicht. Das ist jetzt dann die Version 2026.1. Da findet sich dann jetzt auch die neue Datengruppe Fahrtenbuch. Wer dann entsprechend die neue Version haben möchte, der müsste dann auf die Seite des Bundeszentralamts für Steuern gehen und sich die dann darunter laden bzw. die entsprechenden Informationen da herholen.
Ja, die Pflegekommission hat am 19. November 2025 empfohlen, die Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege anzuheben. Diese sollen jeweils zum 1.7.26 und 1.7.27 in zwei Stufen steigen. Und zwar für alle, für die Pflegehilfskräfte, für die qualifizierten Pflegehilfskräfte und natürlich auch für die Pflegefachkräfte. Zusätzlich soll es noch 9 Tage Zusatzurlaub pro Kalenderjahr geben, bei einer 5-Tageswoche. Ja, wie wir alle wissen, wird wahrscheinlich diese Empfehlung der Pflegekommission noch angenommen, muss halt noch in die Form einer Verordnung gegossen werden. Ja, und uns wurde zugetragen, Dietrich, dass bei der Prüfung der Überbrückungshilfen auch sehr genau auf die Branchenschlüssel geschaut wird. Wenn wir nämlich ein Unternehmen haben, das in die Nähe der Baubranche gelangt, dann wird das, so zumindest die Information, die wir bekommen haben, an die Sokabau weitergeleitet, die dann prüft, ob es sich um einen Baubetrieb handelt, der beitragspflichtig ist. Wenn jemand dort eine Gefahr sieht, dann bitte wenden Sie sich an uns. Wir haben hier das besondere Spezialwissen für die Sozialkassenverfahren des Baugewerbes. Kann ich nur empfehlen, kann man viel Geld sparen.
Naja, und das ist ja auch gut, wenn man jemanden hat, der sich damit auskennt, wie zum Beispiel dich, lieber Steffen.
Genau.
Sokar ist ja so deine Magen- und Leibspeise.
Genau.
Wer so ein bisschen was zur Zukunft der Steuerberatung wissen will, in einem aktuellen Lüdendonk-Dossier wurde da entsprechend dann die Punkte aufgeführt, die uns als Steuerberater dann in Zukunft beschäftigen könnten oder sollten. Wer da nun also mal reingucken möchte, was denn so die großen Themen in der Zukunft sind, der kann sich auf der Seite von Lüdendonk dann entsprechend das Dossier runterladen. Ja, bei unserem nächsten Punkt, aus meiner Sicht eine relativ große Überraschung, die auch mal wieder versteckt worden ist. Wir hatten in einer unserer letzten Folgen darüber berichtet, dass die elektronische Bereitstellung von Bescheiden jetzt kommt und dass sie zum 01.01.2026 kommen soll. Dann hat man anscheinend doch festgestellt, uiuiui, das ist Ja, vielleicht für die Steuerberater aufwendig und relativ kurzfristig, aber natürlich auch für die Finanzverwaltung wahnsinnig kurzfristig. Die brauchen mehr Zeit. Und deshalb ist jetzt im Mindeststeuergesetz der 122a dahingehend angepasst worden, dass eine Pflicht zur Bereitstellung der Bescheide auf elektronische Art und Weise erst ab dem 01.01.2027 kommen soll. Also da ein bisschen Entspannung, ein bisschen, weil Teil der Bescheide ja eh schon elektronisch zur Verfügung gestellt wird und zum Vorbereiten haben wir jetzt alle aber wenigstens noch mal ein Jahr gewonnen. Ja, und dann abschließend von mir noch mal: Letzte Woche hatte ich schon zu den Mehrergebnissen aus Steuerstrafverfahren berichtet. Jetzt gab es auf eine kleine Anfrage auch noch mal die Information der Bundesregierung, dass Betriebsprüfungen im Jahr 2024 insgesamt in Deutschland zu ungefähr einem Mehrergebnis von 11 Milliarden Euro geführt haben. Normalerweise mussten sich Unternehmen nicht einer Betriebsprüfung stellen. Das Risiko, diese zu bekommen, war so über alle Unternehmen bei rund 1%. Naja, und die großen Unternehmen, Konzerne und dergleichen, da lag die Wahrscheinlichkeit einer Betriebsprüfung bei 30%. Also je größer, umso wahrscheinlicher eine Betriebsprüfung. Ja, und dann kommen wir nochmal zu unseren aktuellen Urteilen, Steffen, und du hast uns eine ganze Reihe mitgebracht.
Ja, Anwälte vertragen sich nicht immer. Und wenn sie auseinandergehen, geht es oft Streit. Hier geht es um eine angestellte Anwältin, die hat eine Kanzlei verlassen und hatte mit der vereinbart, dass sie für, also im Falle ihres Ausscheidens, 20% des Gesamtumsatzes mit den Mandanten, die sie mitgenommen hat, an den Arbeitgeber abzuführen hat. Diese sogenannte Mandantenübernahmeklausel wurde dann Gegenstand eines Rechtsstreits, weil die Dame meinte, das wäre möglicherweise hier eine Umgehung der Regelung zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot, die eine Karenzentschädigung vorsehen. Ja, hat das damit befasste LAG gesagt, weil 20% des Gesamtumsatzes sind deutlich mehr als 20% des Gewinns. Warum sagt das LAG das so? Weil das Bundesarbeitsgericht mal gemeint hat, eine Mandantenübernahmeklausel, die jemand verpflichtet, 20% des Gesamtgewinns abzuführen, sei unbedenklich. Das LAG Köln meint aber, aus dem Umsatz kann man nur allenfalls 50% Gewinn ziehen. Das mag sogar stimmen. Dann ist es aber für den davon betroffenen Anwalt nicht mehr lohnenswert, dieses Mandat fortzuführen, was dann im Ergebnis dann zu auf eine verdeckte Mandantenschutzklausel hinausläuft, also nachvertraglichen Wettbewerbsverbot darstellt. Wenn dann keine Karenzzahlung erfolgt, dann ist eben die ganze Klausel unwirksam. Was für Rechtsanwälte gilt, gilt wahrscheinlich auch für Steuerberater. Also insofern ist diese Entscheidung schon von einer doch weitergehenden Relevanz. Und zwar war das das Urteil vom 17. Juli 2025, LAG Köln, zum Aktenzeichen 6 SLA 484 aus 24. So, und jetzt zweimal Landgericht Bochum. Einmal geht es um die Online-Werbung mit Streichpreisen. Wir hatten ja nun gerade die Black Week und können wahrscheinlich Streichpreise gar nicht mehr sehen. Aber die Wettbewerbshüter haben sich das genau angeschaut und hier festgestellt, bei einem, der online mit Preisen geworben hat, dass er innerhalb der letzten 30 Tage vor dieser Werbung diesen dort angegebenen Preis gar nicht verlangt hat. Das heißt, es gibt eine Preisangabenverordnung, die jeden Händler verpflichtet, den tatsächlich niedrigsten Preis, den er für eine Ware verlangt hat, in den letzten 30 Tagen anzugeben. Das war hier nicht der Fall. Also hatte die strafbewährte Unterlassungsverfügung Erfolg. Das war die Entscheidung des Landgerichts Bochum vom 10.09.2025 zum Aktenzeichen 13 U 12 aus 25. Ja, und nochmal das Landgericht Bochum mit einem Urteil, das viele ersehnt haben. Es geht um die Eigenbedarfskündigung einer Vermieter-E-GbR. Alle, die mit der Sache betraut sind, wissen, dass Gesellschafter einer GbR, die eine Immobilie vermietet, Eigenbedarf geltend machen, wenn sie den betroffenen Wohnraum für sich oder Angehörige benötigen. Paragraph 573 Absatz 2 Nummer 2 BGB in analoger Anwendung. Und um diese analoge Anwendung geht es hier. Es gibt eine große ja, Literaturmeinung, die sagt, seit der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR durch das MOPEC wäre eine solche Analogiemöglichkeit nicht mehr gerechtfertigt. Andere sagen, es hat sich ja gar nichts geändert. Es ist halt nur die ohnehin von der Rechtsprechung an, vorher schon anerkannte Teilrechtsfähigkeit jetzt Gesetz geworden. Das Landgericht Bochum hat sich genau dieser Meinung angeschlossen, aber die Revision zugelassen. Dann werden wir also bald, so hoffen wir alle, ein Machtwort vom Bundesgerichtshof bekommen, der da entscheiden wird, ob die analoge Anwendung dieser Eigenbedarfsregelung im BGB auch auf die EGBR als Vermieter Anwendung findet. Das ist das Urteil vom 12. September 2025 zum Aktenzeichen 10S 41 aus 25. Jetzt hast du, glaube ich, noch ein Urteil.
Ja, ein steuerliches Urteil, ganz genau. Und da geht es darum, was ist denn, wenn ich einen Anteil von mehr als 1% an einer Kapitalgesellschaft habe und den verkaufe? Da sagt Paragraph 17 Einkommensteuergesetz, naja, das ist dann eben der Veräußerungsgewinn dann auch schön bitte zu versteuern. Und wie berechnet sich der Veräußerungsgewinn? Das wird in 17 Absatz 2 Einkommensteuergesetz geregelt. Da wird gesagt, Veräußerungspreis minus meine Anschaffungskosten minus der Veräußerungskosten, das ist dann am Ende der Veräußerungsgewinn. Und jetzt musste dieser Veräußerungsgewinn berechnet werden. Das hat ein Steuerberater gemacht. Da traten dann natürlich wieder Kosten für auf, für das Berechnen. Und jetzt war die Frage, die der BFH zu entscheiden hatte, diese Steuerberatungskosten für die Berechnung des Veräußerungsgewinns, sind die denn Teil der Veräußerungskosten, sodass die dann hier auch entsprechend abgezogen werden können und damit wir den Gewinn vermindern aus Paragraph 17 Einkommensteuergesetz. Das hat der BFH jetzt verneint. Der hat gesagt, das Entstehen dieser Steuerberatungskosten hat seine Ursache in der Steuerpflicht des Veräußerungsgewinns und nicht in erster Linie in der Veräußerung selbst. Also das Berechnen des Veräußerungsgewinns hing nicht mit der Veräußerung an sich zusammen. Da gab es keine Ursächlichkeit. Also da muss sehr genau immer geguckt werden. Wie sehr hängt denn das in diesem Fall dann mit der Veräußerung selbst zusammen? Und dann kann im Zweifel auch dann entsprechend dieses Kostenpaket dann abgesetzt werden. Ansonsten halt nicht. Das ist die Entscheidung des Bundesfinanzhofs vom 9. September 2025 gewesen zum Aktenzeichen Römisch 9 R12 aus 24. Ja, Steffen, da danke ich dir ganz herzlich, dass du wieder dabei bist. Du musst ja gleich wieder zum Gericht.
Genau.
Von daher wollen wir es nicht länger machen als nötig. Dann Ihnen allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.